Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Guten Morgen, Wiesbaden Online und Frankfurt. So schön, dass wir miteinander verbunden sind und in diese Predigtserie starten. Ja, die Predigtserie Mehr werden wie Jesus, und der Titel der Predigt heute heißt Mehr werden wie Jesus. Mehr werden wie Jesus. Und ich möchte ganz kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und dass wir auf diesem Fundament stehen dürfen. Und Herr, während wir uns mit dieser Predigt heute ja dir nähern wollen und von dir hören wollen, ich bete, dass du dich bewegst. Online, wo auch immer Leute sind, Frankfurt, hier, während ich rede, heile, verändere, setze frei, mehr von dir in unserer Mitte. Amen. Amen. Mehr werden wie Jesus. Wir kommen von Karfreitag, wir kommen von Ostern, und wir haben uns erinnert und wir haben darüber nachgedacht, was das bedeutet. Wir hatten ja die Predigtserie über die Bünde, Gott schließt einen Bund, Karfreitag. Wir haben gesehen, Jesus stirbt für uns, er stirbt stellvertretend. Ostern, er steht vom Tod auf, und Gott demonstriert, Jesus demonstriert damit letzten Endes, dass er der Herr über alles ist. Er demonstriert damit, dass es Vergebung gibt. Er demonstriert damit, dass es Gnade gibt. Er demonstriert damit, dass es ein ewiges Leben gibt für die, die sich auf ihn einlassen, für die, die ihm vertrauen, die ihm ihr Leben anvertrauen. Das ist die Grundlage für uns alle. Und eigentlich dürfen wir jede Woche Ostern feiern, jeden Tag Ostern feiern, oder? Das ist die Grundlage für uns. Wir haben Perspektive, wir haben Hoffnung, und das ist die Basis für alles. Und jetzt kommen wir in diese Phase hinein nach Ostern, wo Jesus 40 Tage Zeit mit seinen Jüngern verbracht hatte. Er war also auf dieser Erde noch, und dann 40 Tage später an Himmelfahrt verlässt er diese Erde in seiner physischen Form. Wir nennen das die Himmelfahrt, 40 Tage nach Ostern, und dann kommt Pfingsten, der Heilige Geist kommt und die Kirche entsteht. Und in dieser Phase von den 40 Tagen könnte man sagen, Jesus bereitet die nächste Phase vor, in der wir nämlich leben. Er versucht, seinen Jüngern etwas beizubringen. Er gibt ihnen ein Vermächtnis, er gibt ihnen ein Verständnis für das, was wichtig ist, was dann kommt. Und genau hier wollen wir in eine Bibelstelle hineinspringen. Und zwar ist es die Bibelstelle direkt vor der Himmelfahrt, wo Jesus nochmal auf dem Berg seine Jünger zusammenholt und so etwas wie sein Vermächtnis den Jüngern deponiert. Wir lesen in Matthäus 28 die Verse 18 bis 20. Da heißt es, Jesus trat auf sie zu, also auf seine Jünger, und er sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum gehet zu allen Völkern und machet die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Vielleicht hast du diese Bibelstelle schon gehört. Jetzt, vielleicht ist das relativ neu für dich, aber es ist eine Bibelstelle, die es wirklich in sich hat. Deswegen, einige sind begeistert und klatschen. Ob du jetzt schon geklatscht hast oder nicht, am Ende des Gottesdienstes wirst du merken, was es mit dir zu tun hat. Es ist herausfordernd, es ist einzigartig, wie Jesus hier mit seinen Jüngern umgeht. Und er beginnt sozusagen kurz an der Schwelle des Momentes, wo er nicht mehr in physischer Form hier sein wird. Und er sagt, übrigens, wer bin ich eigentlich? Ich bin derjenige, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Das heißt, ich bin der Herr aller Herren. Ich bin der Gott aller Götter. Niemand auf dieser Erde, niemand in diesem Universum reicht an die Macht heran, die mir von Gott gegeben ist nach der Auferstehung. Ich bin der Herr. Und weil ich der Herr bin, Und weil ich einen Plan habe als Herr, als der, der alle Macht hat, deshalb habe ich einen Auftrag. Darum heißt es, darum gehet hin. Aber springen wir mal von dem Auftrag, den schauen wir uns gleich nochmal, an den Ende dieser Passage, in den Vers 20, wie er nämlich diese Passage endet. Er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. So, es gibt einen Auftrag, aber er klammert das ein und sagt sozusagen am Anfang, ich bin der, der euch beauftragt, der, der alle Macht hat. Er ist der Auftraggeber für die Phase, die jetzt kommt. Und am Ende, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, obwohl er einen Augenblick später nicht mehr da ist. Einen Augenblick später verschwindet er in physischer Form, aber Gott ist durch den Heiligen Geist hier. Gott ist präsent. Gott ist bis heute erfahrbar, erlebbar. Nicht, weil Jesus sich zurückgezogen hat, sind wir irgendwie die armen Waisen hier zurückgelassen, sondern er verspricht bei allem, was in dieser Phase kommt nach der Himmelfahrt, er ist bei uns. Und es mögen 2000 Jahre vergangen sein, es mögen viele Generationen gekommen und gegangen sein, das Gleiche gilt für uns auch heute noch. Er ist bei uns und er ist der Auftraggeber. Und hier sehen wir dann diesen Auftrag in dieser Klammer drin, was sozusagen sein Vermächtnis ist. Und wir lesen, er sagt, geht hin zu allen Völkern, mache zu Jüngern, tauft sie, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und es ist schon interessant, wie Jesus das hier aufbaut. In dem griechischen Urtext, wenn du genauer in den Text hineinschauen würdest, dann entdeckst du folgendes Merkmal oder Besonderheit, nämlich es ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung, sondern es gibt einen übergeordneten Auftrag, einen übergeordneten Imperativ. Und der heißt, mache zu Jüngern, mache zu Jüngern. Und die anderen sind dem untergeordnet. Man könnte also lesen, man könnte es auch so übersetzen, machet die Menschen zu Jüngern, alle Völker in allen Nationen, machet sie zu Jüngern, indem ihr, also es ist untergeordnet, indem ihr hingeht, indem ihr tauft und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und es ist interessant, was viele Menschen daraus gemacht haben. In der Kirchengeschichte siehst du, dass oft sozusagen gesagt wird, macht Menschen zu Christen, indem ihr sie tauft. Aber das ist gar nicht das, was hier drin steht. Der Begriff Christsein oder Christ kam erst viel, viel später. Das, was Jesus seiner Kirche, das, was Jesus den Christen, die dann später erst Christen genannt werden, was er seinen Jüngern mitgibt, ist nämlich, machet zu Jüngern. Und was sind Jünger? Jünger sind Nachfolger. Jünger sind Lernende. Jesus hatte seine Jünger ja gerufen und gesagt, folgt mir nach. Und weil sie etwas in ihm gesehen haben, sind sie ihm gefolgt. Sie haben Dinge hinter sich gelassen und sie sind ihm gefolgt und sie haben von ihm gelernt und sie haben sich entwickelt. Und Jesus sagt also hier nicht, macht zu Christen, indem ihr tauft, sondern er sagt, macht zu Jüngern. Und es ist interessant, auch wenn du die Bibel liest, das Neue Testament, auch nachdem die erste Kirche entstanden ist, am Anfang wurden sie Jünger genannt, viel später erst Christen. Da ist nichts falsch mit dem Begriff Christsein, aber ich möchte heute darauf hinweisen, weil uns gibt das ein so ganz anderes Verständnis von dem, was hier eigentlich gemeint war. Und Jesus sagt, lehret sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Was hatte denn Jesus gelehrt? Jesus hat gelehrt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Segnet die, die euch fluchen. Wenn dir einer auf die eine Backe schlägt, halt ihm auch die andere da. Jesus setzt einen Maßstab in seiner Lehre, der so ganz, ganz anders ist. Er gibt und lehrt ein Lebenskonzept, was völlig konträr ist dem, wie unsere Gesellschaft, unsere Kultur normalerweise das Leben interpretiert. Es ist so ganz anders. Und das ist die Botschaft, die Jesus gegeben hat. Und er hat gesagt, nehmt das, lebt das. Und was er gelehrt hat, war eigentlich das, was er selber gelebt hat. Als er am Kreuz hing, unschuldig, ans Kreuz geschlagen, was tut er? Er vergibt denen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat so ganz, ganz anders gelebt. Und sein Auftrag an die Kirche, an die Menschen, die an ihn glauben würden, war nicht, werdet an irgendeinem Punkt Christ und dann ist alles gut, sondern werdet Jünger, werdet Nachfolger, werdet Lernende. Begebt euch auf diese Reise, unterwegs zu sein als Jünger. Und das bedeutet letzten Endes nichts anderes, als in einen Veränderungsprozess hineinzukommen, mehr zu werden wie Jesus. Mehr zu werden wie Jesus. Das heißt, was Jesus hier gesagt hat, war, ich gebe euch ein Vermächtnis als der höchste Gott, als derjenige, der immer bei euch ist, ein Auftrag, was mit den Menschen geschehen soll, mit denen ihr unterwegs seid, in die ganze Welt hinein soll diese Botschaft gehen. Es soll die Botschaft der Errettung und der Erlösung sein, aber es soll gleichzeitig auch eine Botschaft sein, die nicht nur mit dem Wort verkündet wird, sondern die gelebt wird. So wie ich euch gelehrt habe, zu leben. Nun, wir sind 2000 Jahre weiter und wir schauen so in die Geschichte zurück. Und wenn wir ehrlich sind, wir müssen ganz ehrlich sein, dann sehen wir, dass viele Christen, naja, das Ganze nicht unbedingt so berühmt gemacht haben. Vielleicht nennst du dich selber Christ und denkst gerade, huch, könnte ja auch ich sein. So wirklich wie Jesus gelebt, habe ich gerade gestern nicht, als ich meine Frau angeschrien habe oder was auch immer vielleicht bei dir gewesen ist. Aber Jesus malt uns hier einen Maßstab vor Augen. Und es ist tatsächlich die Realität, wenn wir in die letzten 2000 Jahre kommen, dann wurde unter dem Namen Christsein viel Formales getan, das Etikette Christsein zur Schau getragen oder bestimmte Handlungen in diesem Sinne getan. Aber es ist weit entfernt von dem, was Jesus uns eigentlich in der Bibel sagt. In dem Namen Jesus wurde so viel Mist gemacht, wurde so viel kaputt gemacht. Aber das soll uns nicht abhalten davon, auf das zu schauen, was Jesus eigentlich gemeint hat. Und wenn wir in die letzten 2000 Jahre hineinschauen, dann sehen wir auch, wie viel Gutes Menschen getan haben, die das ernst genommen haben, die gesagt haben, ja, es geht mir nicht um einen Status, irgendwie Christ zu sein, sondern es geht mir darum, so zu werden wie er. Ich bin wirklich ein Nachfolger. Ich will von ihm lernen. Ich lasse mich auf einen Veränderungsprozess ein, mehr zu werden wie Jesus. Ich gebe diesem Prozess Raum in meinem Leben. Ich lasse Entscheidungen zu, die zu seinen Gunsten gefällt werden. Und ich nehme Einfluss auf mein Umfeld. Ich nehme Einfluss, indem ich die Botschaft von Jesus weitergebe. Aber nicht nur, indem ich die Botschaft von Jesus weitergebe, sondern indem ich lebe, wie Jesus es uns vorgemacht hat, mehr zu werden wie Jesus. Wenn wir als Christen das alle tun würden, die Welt wäre wirklich ein besserer Ort, oder? Und lass mich etwas sagen, die Welt ist schon ein viel, viel besserer Ort geworden, weil so viele Menschen das ernst genommen haben. Durch die Kirchengeschichte hindurch siehst du Menschen, die sich danach ausgestreckt haben, Jesus ähnlicher zu werden. Und das kann im Privaten sein, dadurch sind Familien heil geworden, dadurch sind Ehen heil geworden, dadurch sind Beziehungskonflikte bereinigt worden, weil Menschen gesagt haben, ja, ich lasse mich darauf ein, so wie Jesus gelebt hat, ich folge ihm wirklich nach, aber nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Wenn wir sehen, was für gigantische gesellschaftliche Entwicklungen es im Laufe der Zeit gegeben hat, die von Christen beeinflusst waren oder sogar initiiert worden sind, Abschaffung der Sklaverei, das Entstehen von Waisenhäusern, von Krankenhäusern und so viele soziale Dinge, soziale und geistliche Dinge, wo du sagen könntest, hier haben Menschen in der Nachfolge diese Welt wirklich verändert. Ich denke an meine Eltern, die, als sie jung waren, das Empfinden hatten, dass Gott mit dieser Bibelstelle auch zu ihnen spricht. Und sie sind nach Afrika ausgereist. Sie haben dort ein Waisenhaus geleitet. Warum? weil sie Nachfolger waren, weil sie sich auf Veränderungsprozesse eingelassen haben, weil sie nicht gesagt haben, ich lebe einfach nur für mich, jetzt bin ich Christ, jetzt ist alles in Ordnung, sondern weil sie gesagt haben, ja, ich folge ihm wirklich nach. Und ich glaube, das Problem heutzutage an vielen Stellen, warum Kirche und Christsein keinen guten Ruf hat, ist, dass Christen häufig dieses Etikett des Christseins tragen, aber nicht wirklich Jünger und Nachfolger sind. Vielleicht ist es bei dir so, wenn du dein Leben mit Gott verbunden hast, wenn du hineingekommen bist in diese Verbindung zu Gott, aber es hat sich nicht wirklich etwas in deinem Leben verändert, dann könnte es sein, dass du vielleicht nur ein Lippenbekenntnis zu Gott, zu Jesus, zum Christentum bekannt hast, aber nicht wirklich ein Jünger und Nachfolger geworden bist. Aber das Vermächtnis und auch der Auftrag von Jesus ist, sei ein Jünger, sei ein Nachfolger, sei ein Lernender, sei jemand, der sich auf Veränderung einlässt und sei jemand, der andere in Veränderung hineinführt. Und das ist der Auftrag in der Phase, in der wir jetzt sind. Darum geht es. Und seit 2000 Jahren läuft diese Botschaft um die Welt. Prozentual gesehen gibt es heute viel, viel mehr Nachfolger, Menschen, die sich wirklich auf den Weg mit Gott eingelassen haben. Und wir dürfen uns auf die Ewigkeit freuen, wo noch viele, viele, viele Millionen andere mit uns sein werden, die wir durch unser Tun, durch unser Reden, durch unsere Nachfolge mit beeinflusst haben. Es ist wirklich ein Vorrecht, in dieser Zeit zu leben. Und es ist ein Vorrecht, dass wir lernen dürfen, wirklich nachzufolgen. Aber gleichzeitig dürfen wir auch etwas verstehen, nämlich Nachfolge, und daran hängt es eben oft, ist nicht immer etwas Einfaches. Lass uns mal schauen, wie Jesus über diese Nachfolge geredet hat. Jesus war sehr populär, Menschen sind ihm gefolgt, und wir lesen in Lukas 14 ab Vers 25 Folgendes. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das sind so Bibelstellen, über die man manchmal drüber stolpert, wo man denkt, okay, was heißt das denn konkret? Alles andere zurückstellen. Ich dachte doch, Gott wäre gekommen, um mich zu segnen. Aber was heißt das denn nun? Vor einiger Zeit kam mal ein junger Mann auf mich zu, der sagte, ich fühle mich von Gott betrogen. Und wir kamen so darüber ins Gespräch und er sagte mir, als ich zu Gott gekommen bin, habe ich gedacht, wenn ich zu Gott jetzt komme, ihm mein Leben übergebe, dann wird mein ganzes Leben in Ordnung kommen. Ich werde die Partnerin finden, die ich mir erträume. Ich werde geheilt, weil er an ein paar Punkten gesundheitliche Probleme hatte. Und es ist jetzt einige Jahre her und ich habe immer noch keine Partnerin und ich habe immer noch keine Heilung. Und ich musste mit ihm darüber reden und erklären, dass das nicht gemeint war damit. Ja, Gott verspricht uns Heilung. Gott verspricht uns Dinge. Aber manche Dinge werden nicht hier auf dieser Erde sein, wo wir noch Nachfolger, wo wir noch Jünger und Jüngerinnen sind, sondern bestimmte Dinge gibt es erst in der Ewigkeit. Und das ist so genial, dass wir als Christen diese Ewigkeitsperspektive haben dürfen. Aber wir dürfen gleichzeitig auch verstehen, dass es hier auch noch einen Weg zu gehen gibt, einen Weg der Nachfolge, der manchmal auch herausfordernd ist. Ein Weg der Nachfolge, wo wir verstehen, was Jesus uns hier sagt. Er sagt, mach mich zu deiner Nummer eins. Mach mich zu der Person, die sagt auf deinem Lebensweg, wir gehen rechts oder links. Und hier ist diese Herausforderung drin, auf die sich viele Christen nicht einlassen wollen, sondern sagen, okay, ja, ich will mit Jesus leben, ich will die Benefits haben, aber wenn ich ehrlich bin, dann um das in einem Bild zu sagen, ich fahre in meinem Lebensauto, das so vor mein Leben entlang, aber Jesus ist sozusagen ein netter Beifahrer auf der Rückbank, der mich segnen soll, aber ich bin nicht bereit, ihm das Steuer zu übergeben. Und ich glaube, hier ist genau der Punkt, warum viele Christen nicht die Dinge erleben, die Gott versprochen hat, weil sie eigentlich etwas zurückhalten. Und das ist die Herausforderung. Und ich möchte uns alle herausfordern, weil ich glaube, dass hier Entscheidungen auf unserer Lebensreise fallen, die extrem wichtig sind. Die extrem wichtig sind. Ich noch eine Bibelstelle lesen, direkt einen Vers weiter. Da heißt es, Lukas 14, Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, Jesus verspricht nicht, dass dein Leben hier auf der Erde easy und problemlos wird, sondern im Gegenteil. Er sagt, es wird Zeiten geben, da hast du etwas zu tragen. So wie ich mein Kreuz tragen musste, so wie ich etwas erleiden musste, so wird es Momente geben, in denen du auch leidest, in denen du auch Schwierigkeiten hast, in denen du auch durch Herausforderungen gehst. Es wird nicht immer alles easy peasy sein, sondern der Weg der Nachfolge ist ein Weg, wo du eine Entscheidung triffst und sagst, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott und ich gehe mit dir Schritt für Schritt, wo du mich hinführst. In der Vorbereitung habe ich wieder zurückgedacht, habe mich an eine Situation erinnert in meinem Leben, wo das für mich sehr konkret war. Mittlerweile über 35 Jahre her. Ich war damals nach meinem Zivildienst für ein halbes Jahr in den USA und habe eine Zeit dort besonders gehabt, wo ich dachte, ich will die Welt entdecken, aber ich will auch eine Zeit mit Gott haben. Kurz bevor ich nach Amerika gegangen bin, während meines Zivildienstes, habe ich mich verliebt. Ich habe mich in eine Frau verliebt, mit der ich bis heute noch verheiratet bin und glücklich verheiratet bin. Dieses Jahr werden wir 35 Jahre verheiratet sein. Und ich bin auf Wolke 7 nach Amerika geschwebt und habe gedacht, wenn ich zurückkomme, dann werden wir heiraten oder ich werde um ihre Hand anhalten, das muss ja erst mal vorher kommen, aber so das, also eins nach dem anderen. Aber für mich war klar, das ist die Frau meines Lebens. Jetzt war ich in Amerika und hatte gute Zeiten mit Gott und manchmal gibt es so Momente, wo du Gottes Reden in deinen Gedanken klar und deutlich wahrnimmst. Und ich hatte so meine Zeit mit Gott und plötzlich hörte ich, also ich beschreibe es einfach so, für mich war es wirklich ein Hören von Gott, dass Gott sagt, Thomas, wärst du bereit, für mich ehelos zu bleiben? Und es war nicht nur die einzige Frage, die zweite Frage war, Thomas, wärst du bereit, für mich in ein Kloster zu gehen? Meine Antwort war kurz und knapp nein. Ich habe gesagt, nee, also das passt überhaupt nicht zu meinen Plänen, das passt überhaupt nicht zu dem, wie ich mir das Leben vorstelle, wie ich mir das ausgemalt habe. Es war ein erstes Nein, aber ich musste nicht lange drüber nachdenken, weil ich wusste in meinem Leben, ich habe eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Mein Leben komplett mit ihm zu verbinden. Und mir war klar, wenn ich ihm nachfolge und er sagt, wir gehen links, dann will ich links gehen. Und ich habe gesagt, Gott, du siehst mein Nein, wie es in meinem Herzen ist. Aber ich habe eine Sache verstanden, Jesus, du hast gesagt, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn du mich führst und leitest in die Ehelosigkeit und in ein Kloster, dann folge ich dem Weg der Wahrheit und das Leben. Ich will dir vertrauen, auch wenn mein Herz Nein schreit. Und ich weiß, wenn du mich diesen Weg führst, dann wird es am Ende ein guter Weg sein. Dann werde ich es, ja, ich werde meine Emotionen durcharbeiten. Ich werde durch diese Prozesse hindurchgehen. Ich weiß, dass es nicht immer leicht sein wird. Aber Gott, mein Herz sagt zwar Nein, aber tiefer in meinem Herzen ist dieser Weg zu dir Und deswegen sage ich Ja dazu. Ich sage Ja zu dem Weg, den du mich führst. Selbst wenn ich diese Beziehung beenden müsste, selbst wenn ich in die Ehelosigkeit hineingehe, selbst wenn ich in ein Kloster hineingehen würde. Und als ich das gesagt habe, hat sich eine Freude in mir breit gemacht, weil ich wusste, das ist der Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn ich diesem Weg, wenn er diesen Weg von mir will, dann werde ich dort das wahre Leben finden. Es hat nicht lange gedauert, dass ich dann Gott gefragt habe, willst du denn, dass ich ehelos bleibe? Und ich war so dankbar, dass er Nein gesagt hat. Aber Gott hat mir das erklärt, hat gesagt, Thomas, es geht mir nicht um deine Ehelosigkeit, sondern es geht mir um dein Herz. Es geht mir darum, ob du mir wirklich folgst, ob ich deine Nummer eins sein darf. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist das dieser Entscheidung damals mit vielen anderen Entscheidungen zusammen zu einem Lebensmotto geworden, was Jesus uns eigentlich vorgegeben hat, nämlich den Weg der Nachfolge, der bedeutet, wir folgen ihm und wenn wir ihm folgen, werden wir ihm ähnlicher und Dinge geschehen. In unserer Ehe, wir haben an so vielen Stellen die Frage gestellt, Jesus, wie siehst du das? Für uns war das dann auch eine Grundlage in unserer Ehe zu sagen, Umgang mit Finanzen. Jesus, wie siehst du das? Und wir folgen deinem Wort, wir folgen dir in dem, was du sagst. Wir folgen nicht unseren Vorstellungen, nicht unseren Ideen. In der Art, wie wir Ehe leben, wie wir Familie leben. Jesus, wir folgen dir Schritt für Schritt. Und wir haben viele Fehler auf dem Weg gemacht, aber wenn wir heute 35 Jahre lang zurückschauen, dann sehen wir, dass diese Schritte des Gehorsams, der Nachfolge, manchmal unangenehm, manchmal wirklich wie ein Kreuz, das man trägt, einander zu vergeben, einander durchzugehen durch herausfordernde Zeiten. Wir können sehen, dass Jesus wirklich vor uns gegangen ist. Wir können sehen, dass er diesen Weg gesegnet hat und dass wir dadurch, dass wir diesen Weg gegangen sind, heute und schon über die letzten Jahrzehnte an so vielen Stellen für andere Menschen ein Segen sein konnten, für andere Menschen etwas bewegen konnten, für andere Menschen einen Unterschied gemacht haben. Und ja, wir können für uns sagen, wir durften durch diese Prozesse hindurch diese Welt zu einem besseren Ort machen, in unserem Einflussbereich. Aber wir durften dazu beitragen. Die Kalina hat so ein Wort geprägt. Sie hat ja diesen Goldschmiede-Podcast und das ist so eins der Mottos, was sie dort immer wieder rüberbringt. Und das ist dieser Satz, Veränderung ist ein Privileg. Veränderung ist ein Privileg, weil das ist der Weg, auf den wir uns einlassen, der Nachfolge. Wir folgen Jesus und in diesem Prozess kommen Dinge hoch. In diesem Prozess will Gott uns verändern, sodass wir mehr werden wie Jesus. Und es ist so schön, weil wir lassen so viel Schrott, so viel Dreck hinter uns und der Weg mit ihm wird freier und freier. Das heißt nicht, dass es immer ein einfacher Weg ist. Im Gegenteil. Aber wenn wir das Ziel vor Augen haben, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und wir folgen ihm, dann erleben wir, dass Veränderung wirklich ein Privileg ist, weil er jedes Mal mehr und neuen Segen freisetzt. Wenn wir das so hören, was ich jetzt in diesem ersten Teil der Predigt dargestellt habe, manche denken, hoffentlich ist er bald fertig, aber ich möchte sagen, das war der Start, weil darum geht es. Aber wir können, wie das auch viele Christen gemacht haben, in eine Falle hineintappen, nämlich sagen, beim Christsein geht es einfach nur, sich zu verhalten wie Jesus, irgendwie Dinge zu tun wie Jesus. Und dann würden wir etwas ganz klar verpassen, was Jesus uns vor Augen malt. Jesus legt uns nämlich etwas als Grundlage vor, was die Grundlage für diesen Weg der Nachfolge ist. Und das ist die Beziehung zu ihm. Die Beziehung zu ihm. Lass mich mal vorlesen, wie Jesus seinen Jünger gerufen hat und damit sehen wir, was für ihn Jüngerschaft eben auch ist. Markus 3, Abvers 13, da heißt es, dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Und er wählte 12 von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte. Ist es nicht interessant? Jesus wollte die Jünger bei sich haben. Er wollte sie um sich haben und später aussenden. Die Grundlage für das alles, was ich dargestellt habe, ist Beziehung. Und der Punkt ist, auf dieser Beziehungsbasis kann ich Entscheidungen viel, viel leichter fällen, als wenn es einfach nur um Gehorsam geht. Viele Christen verstehen unter dem christlichen Lebensstil Gehorsam. Ich muss das tun, was Gott sagt. Ja, wir sollten das tun, was Gott sagt, aber die Basis ist Beziehung. Und wenn ich diese Beziehungsbasis habe, dann wird Gehorsam zu etwas, was in meinem Herzen freigesetzt wird, was kommt als eine normale Entwicklung, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Das heißt nicht, dass immer die Entscheidung leicht fällt, aber es passiert etwas in meinem Herzen. Und eine Beziehung ist etwas Reales. Es ist etwas, wo zwei Parteien wirklich miteinander unterwegs sind. Wir haben über die Bünde gehört und es ging immer um zwei Parteien. Der Bund zwischen Menschen, Mann und Frau, es geht um zwei Menschen. Aber Gott hat einen Bund mit uns geschlossen und es geht ihm um Beziehung. Es geht ihm darum, dass wir mit ihm leben. Und wenn du eine gute Beziehung führst und Jesus dabei hast, der wie Jesus ist, dann hast du ein liebevolles, ein gnadenvolles, ein gütiges Gegenüber, der nicht einfach nur wie ein Diktator sagt, hier geht's lang, folgt mir auf, sondern der sagt, ja, ich weiß, wo es lang geht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, aber ich nehme dich an meiner Seite mit, ich erkläre dir Dinge, ich bin mit dir unterwegs. Jesus hat gesagt, das sind die Menschen, die wollte ich bei mir haben. Das bedeutet Jüngerschaft für ihn. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, will ich ein Jünger, will ich eine Jüngerin, will ich ein Nachfolger, eine Nachfolgerin sein, dann sagt Jesus damit auch, ich will dich bei mir haben. Ich will diese Beziehung mit dir. Und wisst ihr, in dieser Beziehung verändert sich so viel. In der Gegenwart Gottes, wenn ich mir Zeit nehme mit ihm, dann verändert sich mein Herz und wird in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen für ihn, mit ihm. Vielleicht kennt ihr das auch, dass es manchmal so Punkte gibt, wo man Gott vielleicht eine Frage nicht stellen will, weil du das Gefühl hast, er könnte etwas von mir wollen, was ich gar nicht will. Kennt das jemand? Also ich kenne das. Manchmal ist das so, wenn wir die Kollekte einsammeln und zusammenlegen hier und sagen, wir investieren in das Reich Gottes. Carline und ich, wir haben das Motto, uns zum Motto gemacht, dass wir Gott fragen. Wir treffen nicht einfach nur eine Entscheidung, sondern wir sagen Gott, was sollen wir geben? Und manchmal will ich das Ergebnis gar nicht hören, weil ich denke, das könnte mehr sein, als es gerade in meinen Plan passt. Aber weil ich eine Beziehung habe, weil ich ihm vertraue, achte ich darauf, höre ihm zu. Und selbst wenn die Summe mehr ist als gedacht, dann entscheiden wir uns, ja, wir tun das. Ja, wir geben das, wir investieren. Wir vertrauen und es ist wieder ein Vertrauensschritt und wir erleben seine Versorgung auf dem Weg. In der letzten Woche hatte ich so einen Moment, der für mich sehr tief war. Ich habe mit Gott, in meiner Zeit mit Gott, über die Bibel geredet. Und ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber wenn ich die Bibel lese, dann gibt es viele gute Dinge, aber es gibt auch so ein paar Dinge, über die stolper ich. Und bildlich gesprochen habe ich zu Gott gesagt, Gott, wenn ich du wäre, ich hätte die Bibel anders geschrieben. da gibt es etliche Sachen, die sind viel zu lang gefühlt, die will ich gar nicht lesen, weil verstehe ich sowieso nicht. Gibt andere Dinge, die fallen mir richtig schwer, die mag ich so gar nicht. Da verstehe ich dich auch nicht, das passt überhaupt nicht zu dem, wie ich dich kennengelernt habe. Kann das jemand nachvollziehen? Okay, so ging es mir. Und jetzt kann man zwei Dinge tun. Man kann sagen, okay, ich komme mit einem Bereich nicht klar. Gott, du gehörst auf die Rückbank, ich entscheide. Und die Sachen aus der Bibel nehme ich ernst, die anderen nicht so. Wie auch immer, ich entscheide das für mich, weil ich sitze am Steuer meines Lebens. Oder ich kann sagen, Gott, ich habe die Beziehung zu dir und auf dieser Beziehung möchte ich dir zuhören, möchte ich verstehen. Gott, ich sag dir, wie es mir geht, aber ich will auch hören, was du dazu sagst, weil es in einer Beziehung zweiseitig ist. Und ich, in meiner Zeit mit Gott, mache ich das immer so, dass ich meine Gebete aufschreibe. Für mich ist Schreiben eine riesige Hilfe, weil ich dann mich besser konzentrieren kann. In Gedanken gehen mir meine Gedanken zu oft flöten und so versuche ich, meine Gebete aufzuschreiben. Ich habe so ein kleines Tablet, wo ich dann einfach Dinge aufschreibe und dann auch das, was ich von Gott her empfinde, aufschreibe. Und so habe ich angefangen, Gott meinen, ich sag mal, Frust mit der Bibel aufzuschreiben, dass ich Dinge nicht verstehe, dass ich das manchmal ganz schön schwer finde. Und ich habe das Thema nicht gemieden, sondern weil ich weiß, wir haben eine Beziehung, habe ich gesagt, ich kann dir sagen, wie es mir damit geht. Und ich habe diese Dinge aufgeschrieben, wie es mir damit geht. Ich habe mein Herz für ihn geöffnet. Und das ist das Interessante, was passiert, wenn man eine Beziehung hat. Du öffnest dein Herz und man fängt an, sich zu treffen. Während ich so das aufschreibe, kommen mir plötzlich Gedanken. Mir kommt plötzlich der Gedanke, während ich schreibe und meine Schwierigkeiten, und dann habe ich den nächsten Satz aufgeschrieben, Gott, gleichzeitig danke ich dir dafür, dass ich seit über 3 Jahrzehnten mein Leben auf dem Fundament der Bibel aufgebaut habe und keinen Tag davon bereue. Ich mag nicht immer alles verstanden haben, aber das, was ich verstanden habe, den Weg, den ich auf der Grundlage der Bibel gegangen bin in meinem Leben, war der beste Weg meines Lebens. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Selbst die schwierigen Zeiten haben sich im Nachhinein als Zeiten gezeigt, wo er mit mir durchgegangen ist. Und ich habe so gemerkt, während ich meine Gebete aufschreibe, Beziehung habe mit Gott, verändert sich in meinem Herzen etwas, weil plötzlich Gedanken kommen. Und ich würde sagen, das sind Gedanken von Gott, einfach Inspiration, Erinnerungen an die Vergangenheit. Wo wir Gott nach bestimmten Prinzipien gefragt haben. Gott, wie siehst du Thema Sexualität? Wie siehst du Finanzen? Wie siehst du Gemeinde? Wie sollen wir mit Gemeinde vernetzt sein, umgeben sein? Weil wir uns daran angelehnt haben, durften wir Entscheidungen treffen, die uns gesegnet haben. Und dann habe ich mich sogar erinnert an eine Situation, wo ich mal so eine richtige, knackige Bibelstelle hatte, mit der ich tagelang nicht klargekommen bin. Aber ich habe immer wieder diese Bibelstelle zu Gott gesagt, habe gesagt, Gott, warum verhältst du dich da so? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und ich habe weiter versucht, diese Bibelstelle anzuschauen. Ich habe sie mehrere Tage hintereinander gelesen, habe meine Gebete dazu aufgeschrieben. Und es war eine Bibelstelle, wo ich die Art, wie Gott mit einem seiner Propheten umgegangen ist, überhaupt nicht nachvollziehen könnte. Und ich gesagt habe, Gott, wenn ich du wäre, würde ich nie so machen. Aber dann kam ein Tag, wo plötzlich, als ich wieder drüber nachgedacht habe, so etwas wie eine Offenbarung kam. Und eine Bibelstelle, die ich eben noch nicht verstanden habe, im nächsten Augenblick zu einer Erkenntnis über Gott wurde, wo ich verstanden habe, weil er Gott war, weil er seine Gegenwart in der Situation war, war sein Verhalten auch für den Propheten völlig nachvollziehbar. Und es war wirklich so ein Highlight in meinem Leben, wo eine Stelle, über die ich tagelang nachgedacht habe, plötzlich zu einem Wow-Effekt in meinem Leben wurde. So bist du Gott? Und das ist das, was geschieht, wenn wir ihm vertrauen und in Beziehung mit ihm unterwegs sind. dann geschieht Veränderung, Schritt für Schritt. Er sagt, wo es lang geht, wir vertrauen ihm, wir gehen mit ihm und diese Beziehungsbasis ist die Grundlage für alles. Ich möchte dir Mut machen, durch diese Serie hinweg, durch diese Wochen, ausgehend jetzt von Ostern in die nächsten Wochen hinein, ich möchte dir Mut machen, dass du sagst, ja, die Beziehung zu Gott will ich zu meiner Priorität machen. Ich will Zeit mit ihm verbringen. Ich weiß nicht, wie du deine Zeiten mit Gott hast. Vielleicht schickst du ab und zu am Tag ein Stoßgebet hoch und das ist super, es ist gut. Aber ich möchte dir Mut machen, dir noch bewusster Zeit zu machen, Zeit zu nehmen. Ich möchte mit einer Frage zum Abschluss kommen. Und diese Frage heißt, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Vielleicht bist du schon lange gläubig und du hast heute neu verstanden, okay, ich will nicht nur ihn als Beifahrer auf dem Rücksitz haben, der mich segnen soll, sondern hier ist ein Bereich oder mehrere Bereiche, wo ich sage, übernimm du das Steuer. Ich will, dass du das Steuerrad in der Hand hast. Ich will dir vertrauen auf der Grundlage der Beziehung. Du kannst ihm alles sagen, wie es dir damit geht, aber du wirst erleben, dass er dich Schritt für Schritt dahin führt, Dinge oder Veränderungen zuzulassen in seinem Sinn. Nimm dir die Zeit mit ihm, suche ihn, gerade auch bei den Fragen, die schwierig sind. Und dann darüber hinaus sind wir Kirche, wir sind in unseren Connect-Gruppen miteinander unterwegs. Und auch da haben wir die Möglichkeit, einander Fragen zu stellen. Wie gehst du damit um? Wie verstehst du das? Wir lernen miteinander, weil wir eine Kirche von Nachfolgern und Nachfolgerinnen sind und nicht von Christen. Ja, wir sind auch Christen, wir dürfen denn das natürlich uns auch so nennen, aber ihr wisst, was ich meine nach dieser Predigt. Es geht nicht um das Label Christsein, sondern es geht darum, dein Leben mit ihm zu gestalten. Amen. Amen. Lass mich beten jetzt zum Abschluss. Ich möchte für uns beten. Ich möchte gleich im Moment aber auch für diejenigen unter uns beten, die noch gar keine Beziehung zu Gott haben. Weil ich glaube, dass Gott dich einlädt, diese Beziehung mit ihm zu starten. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir danken dir, dass du der Herr bist. Wir danken dir, dass du vorangehst. Wir danken dir, dass du uns dieses Vermächtnis gegeben hast und dass du uns die Möglichkeit gibst, in der Beziehung mit dir und durch die Kraft deines Heiligen Geistes dir ähnlicher zu werden, mehr so zu werden wie du und ein Leben zu leben, was Herausforderungen haben mag, aber in dem du sichtbar wirst und in dem wir zum Segen für Menschen werden. Und ich bete jetzt für diejenigen unter uns, die gemerkt haben, dass es Bereiche gibt, in denen sie dich an das Steuerrad ihres Lebens setzen sollten. Und wenn dich das betrifft, dann mach das zu deinem Gebet, was ich jetzt sage. Jesus, ich übergebe dir das Steuerrad meines Lebens. Ich sage, du bist die Nummer eins. Du bist Gott. Und ich folge dir. Und ich vertraue dir. Und ich setze mich als Beifahrer meines Lebens nebendran. Und ich danke dir, dass der Weg, den du mich führst, der beste Weg ist, weil du selbst der Weg bist. Vielleicht ist es für den einen oder anderen wichtig, in der kommenden Woche, vielleicht heute noch, sich die Zeit zu nehmen und das für einzelne Lebensbereiche nochmal richtig konkret zu machen und zu sagen, ja, in dem Bereich. Gott, ich vertraue es dir an. Fang an, mit ihm drüber zu reden. Schreib dein Gebet auf, bete es aus, wie auch immer. Aber mach es auf dieser Beziehungsbasis, dass du mit ihm zusammenkommst. Und ich möchte die Frage stellen, wie wir das in jedem Gottesdienst machen. Wenn du da bist und du sagst, ich habe noch gar keine Beziehung mit Jesus, diese Frage, wer ist Jesus für dich, du kannst sie gar nicht beantworten, dann möchte ich dich einladen, in die Beziehung mit Gott jetzt einzutreten. Gott lädt dich ein, Jesus selbst lädt dich ein und sagt, mach mich zu deinem Herrn und Gott, folge mir nach. Ich will dich um mich haben, ich will mit dir unterwegs sein und ich will dich in dein Leben, in das beste Leben für dich überhaupt hineinführen. Wenn du das möchtest, dann würde ich gerne im Augenblick mit dir beten. Und ob du hier vor Ort bist oder ob du online dabei bist, während alle die Augen geschlossen halten, ich lade dich ein, einfach ganz kurz die Hand zu heben. Ein Zeichen für Gott, ein Zeichen für mich, nur ich schaue von hier vorne, dann heb einfach ganz kurz deine Hand. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Auch online, heb die Hand einfach hoch, als ein Zeichen für Gott. Ihr könnt die Hände runternehmen. Ich möchte ein Gebet einfach vorsprechen und ich lade dich ein, dass du dieses Gebet zu deinem Gebet machst. Und ich lade die ganze Church ein, das nachzusprechen. Es ist ein Gebet der Hingabe an Gott, dein Gebet mit Gott zu verbinden. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich glaube an dich und ich verbinde mein Leben mit dir. Heute mache ich dich zu meinem Herrn und Gott. Vergib mir meine Schuld, Dinge, die ich falsch gemacht habe. Reinige mich und führe mich in das neue Leben. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich in dieser Beziehung mit dir leben darf. Danke für den Weg, der vor mir liegt. Ich vertraue dir. Und ich lebe dieses Leben mit dir zusammen, von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.